Pazifismus.
Das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Quer.
Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigten Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen und von der Friedensinitiative Mainz.
In der September-Ausgabe von Pazifismus beschäftigen wir uns ausschließlich mit, wie versprochen, Militärdienstverweigerung in Israel. Keine Sorge, unser antimilitaristischer Sketch Friederikes Widersprüche wird nicht fehlen. Wie im letzten Monat angekündigt, bringen wir heute Ausschnitte aus einem Vortrag eines solchen Militärdienstverweigerers bei einer Veranstaltung in Mainz Ende Juli. Garniert mit Klezmer und New Jewish Music, also neue jüdische Musik, unter anderem von Brave Old World, Crocke, Kol Simpra, Isaac Perlmann, Goyra Feitmann und anderen.
We are not in a war that we are forced on Israel. Israel is in war of choice. Israel could solve the situation and not make all the stress in Palestinian territories. This war and all these acts are war of choice.
Wir haben diesen Krieg nicht aufgezwungen bekommen. Israel führt diesen Krieg mit Absicht. Es ist eine bewusste Wahl, ihn zu führen. So Omri Yeshurun, israelischer Reservist und selektiver Militärdienstverweigerer, bei einer Veranstaltung im Juli in Mainz. Das ist nicht unser Krieg, so lautet das Motto der Friedensorganisation Yesh Gvul und so lautete auch das Motto der Veranstaltung, zu der einige Mainzer und Wiesbadener Gruppen Omri Yeshurun als Mitglied von Yesh Gvul, einer israelischen Friedensorganisation, die israelische Militärdienstverweiger unterstützt, eingeladen hatten. Seit ihrer Gründung bemüht sich die Friedensorganisation Yesh Gvul darum, die Verweigerungsbewegung zu stärken. Sie trotzt dabei allen amtlichen Einschüchterungen, intensiver Überwachung durch die Polizei und den Sicherheitsdienst. Sie bietet den Soldaten, welche mit der qualvollen Entscheidung ringen, entweder einer Politik zu dienen, die ihnen zutiefst zuwider ist, oder sich der militärischen Order zu widersetzen, Hilfe bei ihrer Verweigerung in Form von Beratung an, auch in Rechtsfragen. Da die Verweigerer kein Sold mehr bekommen, leistet Yesh Gvul auch finanzielle Hilfen. Doch nun zurück zu Omri Yeshurun und Auszügen aus der Veranstaltung mit ihm. Omri beschreibt die großen Hoffnungen auf ein Ende der gegenseitigen Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, die die israelische Bevölkerung in den Friedensprozess mit den Osloer Verträgen gesetzt hatte.
All those high hopes caused, of course, very big disappointments. From the recent events, I think around 2000, there's the new outbreak of the new.
Im Jahr 2000 verwandelt sich diese ganzen Hoffnungen in große Enttäuschung, als die Intifada dann begann.
Eric Sharon decided to go on the Temple Mount. Let's say the match that started the fire.
Sharon ging damals auf den Tempelberg und das war sozusagen das Streichholz, das das Feuer entzündete. Und auf beiden Seiten brach dann sehr starke Emotionen los.
The result on the Israeli side was that Sharon was elected in February 2001. He was elected.
Die Folge davon war, dass Sharon im Jahr 2001 dann gewählt wurde. Und das war das Beispiel dafür, wie die Stimmung in das extremistische Lager einfach abgedriftet ist.
In January 2000 there was an outbreak of refusing. There was a new combatant letter was signed
by. Im Januar 2002 begann eine große Welle von Verweigerern, die veröffentlichten damals auch zuerst ein Combatants Letter, nennen die das. Da wurden diese Namen gesammelt und publiziert. Mittlerweile sind in diesem Brief über 600 Namen verzeichnet, alles von Verweigerern.
The reason for the big outbreak was, of course, because of the Intifada. The new Intifada required lots of missions.
In seinen Augen wurde diese Welle, diese starke Welle der Verweigerung ausgelöst durch zum einen durch den starken Druck, der auf den Reservisten Last leistete, weil sie sehr stark eingesetzt wurden einfach in den Siedlungsgebieten. Und durch die Wahl von Sharon haben die jungen Israelis den Glauben und die Hoffnung an eine andere Lösung eigentlich verloren und fingen deshalb an, sich Gedanken zu machen, um mehr zu verweigern.
Pomeranzen, es zieht sich nur in Tanzen, man macht das Schnapsel und jetzt wie ein Narr. Muss korge bei den Fiedl, spielt zu Arme eine Schliedl, wer zu tanzen, wenn er wohl nicht ist, Bogart. Was im Chil, er freut mich nicht, wie liegt zum Starben greift, les Brüll, die Strunink ist nicht spart. Parim geringel, Parfüm, Franken, Frick, wenn alle ruhig mich an, man fühlt doch nicht kein Sorgen, nicht kein Zahn. Neibt sich nur die Fieslach, die nicht schon mehr auf sie Bieslach, so sich freien mit dem Arzen gleich. Trinkt euch nur ein Gläsel Wein, in der Krieg sich Mama schwan, so fließen bin ich um ein guter Tag. Karschnäpplach, schwarze Flammen, Bollach, Mord, Gehör, Homen, nach dem Gura auf Tisch, ein neuer Bein. Ich bring voran in den Maschinen, in den Tag. Und war mir das Leben ist ein riesiges Geschenk. We'll be right back. Pomeranzen, die Blümel lacht, die Kranzen, die Böck lacht in mein Tabel und mein Kreuz. Mit Amerikanstradanie, nach freilich die Kampagne, tot die Basung, da jene Norin scheuen. Die Welt doch, a Pracht hat sonst gespielt, a freilich, sag a Satz, gesagt, so sei der Dresd, der Ahula. Schwarzen nur an dem es offen harsche mit Merkel Beitler kein Basiak.
Omri bezeichnet die israelischen Siedlungen in den palästinensischen Gebieten als das größte Problem für die Umsetzung der Osloer Verträge und ein Ende der Gewalt. Den größten Teil an Arbeitskräften für den Bausektor decke Israel übrigens aus den palästinensischen Gebieten. Die Siedlungen seien auch in den Gebieten, in denen viele Palästinenser leben, was extrem zu Spannung führe.
The terror attacks have made the Israeli government lots of stress to do something, to solve the problem. Yeah. The Israeli government had to solve the problem of terror attacks.
Die israelische Regierung befand sich unter Druck, die Selbstmordanschläge und die Terroranschläge irgendwie zu stoppen.
So there are a couple of steps that they did mostly on based on the principle of power reaction to power.
Und sie haben die Politik verfolgt, Macht oder Gewalt mit Gegengewalt eben zu beantworten. Wie der Selbstmordanschlag, der hatte wieder einen Anschlag, einen militärischen Angriff eben zur Folge auf die Palästinenser.
Other measures taken were the pressure, civil life pressure. The roadblocks that we spoke about, they are very flexible, they can change.
Ein anderes Mittel war der Druck auf das tägliche Leben, auf das zivile Leben. Zum Beispiel konnten durch die Straßensperren, die waren mobil, die konnten jeden Tag verändert werden. Einen Tag war die Straße offen, den nächsten Tag wieder nicht. Und auf diese Weise wurden eben die Leute unter Druck gesetzt, weil sie ja überhaupt nicht wussten, wie sie irgendwie irgendwo zur Arbeit kommen konnten.
All those things, all those extra missions mean also extra military soldiers needed. And the burden
durch diese Aktionen war natürlich das Militär mehr gefordert und entsprechend wurden natürlich die Reservisten herangezogen. Und so konnte es passieren, dass die jungen Männer von einem Tag auf den anderen gesagt bekommen, sie müssen jetzt also da diese Straßensperre machen, um die Straße nach Bethlehem zu kontrollieren. Oder es war also auch auf die ein hoher psychischer Druck dann da.
The fact that everybody knows that this was not a big help, this didn't stop the terror attack.
Ja, wie wir alle wissen, haben diese Mittel nicht viel daran geändert, auch nicht an den Selbstmordattacken, Angriffen. Und der nächste Schritt der israelischen Regierung war die Entscheidung, diesen Grenzzaun zu bauen. Ich will jetzt auch nicht den Grenzzaun groß diskutieren, aber so ein paar Effekte möchte ich ja da noch aufzählen.
So, as I told you before, the pressure on military forces, on reserve duty of reserve soldier was going higher. This increased refusing because
durch den höheren Druck, der da auf die Reservisten ausgeübt wurde, stieg auch die Zahl der Soldaten, die sich verweigerten, gerade unter den Reservisten. Denn, wie ihr euch vorstellen könnt, ist jemand, der direkt aus dem zivilen Leben da rausgerissen wird und dann in so eine Frontsituation eigentlich geworfen wird, wesentlich empfänglicher dann und empfindlicher als jemand, der ja da aus dem täglichen militärischen Leben eigentlich irgendwo hin versetzt wird und dann seinen normalen Drill eben weitermachen muss einfach. Und deswegen stieg die Zahl dann nochmal extrem.
Als israelischer Staatsbürger hatte Omri den obligatorischen 3-jährigen Militärdienst als Leutnant in einer Panzereinheit absolviert und auch seinen Reservedienst von mehreren Wochen im Jahr zunächst erfüllt. Zum Beginn der zweiten Intifada im Oktober 2000, als die Militäreinsätze verstärkt mit Menschenrechtsverletzungen einhergingen und die Befehle sich zunehmend repressiv und aggressiv gegen die palästinensische Zivilbevölkerung richteten, verweigerte Omri den Reservedienst in den palästinensischen Gebieten und ging dafür 28 Tage ins Militärgefängnis. Pacifissimus hatte im Juli 2001 über seinen Fall ausführlich berichtet. Als Omri letztes Jahr während des Golfkriegs für 1,5 Monate erneut zum Reservedienst gerufen wurde, um im Falle eines irakischen Giftgasangriffs auf Israel Vorkehrungen zum Schutz der Bevölkerung zu treffen, ist er dem nachgekommen. Diese Haltung erklärt auch schon den Begriff der selektiven Verweigerung. Sie ist ein ausschließlich israelisches Konzept und wendet die Prinzipien zivilen Ungehorsams, wie sie von Mahatma Gandhi und Martin Luther King vorgelebt wurden, auf einen militärischen Kontext an. Im Gegensatz zum Pazifismus oder der Verweigerung aus Gewissensgründen erkennt die selektive Verweigerung Umstände an, in welchen ihr Gewalt als gerechtfertigt erscheint. Wie bei der Befreiung von fremder Tyrannei oder der Verteidigung eines Landes gegen eine äußere Aggression. Angriffskriege oder die gewaltsame Unterwerfung einer Zivilbevölkerung lehnt sie als Missbrauch militärischer Gewalt für unwürdige Zwecke ab. Omri erläutert nun seine persönlichen Gründe und Überlegungen bei der Entscheidungsfindung für seine selektive Verweigerung. Eindrucksvoll schildert er die Reaktion der Vorgesetzten beim Militär und seines persönlichen Umfelds.
So, a selective refusenik is somebody that says that he has to judge in every situation what he does. He has to decide on.
Ein selektiver Verweigerer geht in jede Situation eigentlich rein und bewertet die jedes Mal neu und entscheidet jedes Mal wieder neu, ob er diese Situation in dieser Situation verweigern will. Und für diese Urteilsfindung, ob er denn verweigern will, hat er zwei Aspekte, nämlich einmal diese persönlichen Argumente, sozusagen seine persönliche Moral, ob er etwas tragen kann oder nicht, und er hat sozusagen die politischen Argumente.
I always when I refused I had them both actually because on the moral side you see the
als er auf diesem Weg war sich zu verweigern hatte er beides sagt er und er sagt es ist unheimlich schwierig es war diese Sicht des palästinensischen Lebens die ihn quasi dahin gebracht hat wenn er eine palästinensische Frau dann gesehen hat die schwanger war und er musste quasi seinen Befehlen folgen und hatte da nicht mehr die eigene Möglichkeit, dann ja drüber zu urteilen. Da fing er tatsächlich an, sich zu wehren, beziehungsweise er hat das Gefühl gehabt, er befindet sich zwischen einem Hammer und einem Amboss. Also man kann sich das vorstellen, richtig platt gedrückt.
That's the moral part. And the political part.
Auf der anderen Seite hatte er das politische Argument und er war schon immer gegen die Besetzung. Gegen die Siedlung. Und wenn er dann als Soldat die Besetzung dann durchführen muss, da kann er also einfach politisch nicht mehr mitgehen, politisch nicht tragen. In der israelischen Gesellschaft ist es sehr schwer zu verweigern und auch das dann eben zu diskutieren, ob das nun die Verwandten oder die Freunde sind, kriegt man sehr harte Argumente gesagt und es ist eine sehr schwierige Diskussion zu führen ist. Zum Beispiel sagen die Menschen, dass die Verweigerung an sich eine nicht demokratische Tat ist, eine nicht demokratische Handlung. Denn Sharon wurde ja demokratisch gewählt. Insofern ist das, was der tut, ein ja, demokratisch legitimierter Prozess. Und als Soldat hast du dem zu folgen. Das ist also der Vorwurf, dass du nicht demokratisch bist. Ein weiteres Argument ist, oder eine weitere Forderung ist, dass Politik, die politische Sache von der militärischen getrennt werden soll, dass die beiden damit also nichts in der Form miteinander zu tun haben, sondern dass das Militär der Politik dienen soll und das ausführen soll, was die Politik entscheidet, aber dass man es ansonsten einfach trennen soll.
Other arguments, one that was more difficult for me is that
ein schwieriger Vorwurf, mit dem Omri auch nur sehr schwer umgehen konnte, ist, dass er seine Freunde im Stich gelassen habe, die da eben an der Front unter Feuer stehen und er eben sie damit alleine lässt.
Other people tell you, well, you are so moral, go and be the moral keeper inside the army.
Andere Menschen fordern dich auf, der moralische Bewahrer der Armee zu sein. Also wenn du schon moralische Ansprüche hast, dann setze diese doch in der Armee durch, dann geh doch dorthin und diskutiere das dort und versuche deinen Mitstreiter dann quasi eben auch dazu zu bringen, deine Meinung zu haben und danach zu handeln.
Yeah, the last two was, let's say, leftist arguments, what people that are more or less leftist would tell you.
Vom rechten Flügel kommt dann eher das Argument, in Zeiten des Krieges, da haben solche Zimperlichkeiten wie Moral, die haben da nichts verloren, es ist jetzt gerade keine Zeit für Moral und sowas. Und das letzte Totschlagargument ist also der militärische Ethos von Israel. Durch die Geschichte hat das Militär eben einen sehr hohen Stellenwert und alle Jugendlichen, beziehungsweise alle jungen Erwachsenen müssen zum Militär. Das ist eine Ehrensache und das verhindert dann eben auch andere Meinungen. Da hat man sich unterzuordnen. Das ist gesellschaftlicher Zwang.
So I had to give answers to all of those questions before I went and refused because
Omri ist also hingegangen und hat, bevor er verweigert, alle diese Fragen und Argumente versucht zu beantworten und hat mittlerweile also auch Antworten gefunden darauf.
Medieninitiative Radio Quer. Offene Worte für offene Ohren. Bei uns kommen alle zu Wort.
First of all, when you speak about democracy, the democracy exists maybe in Israel.
Wenn wir uns die Demokratie ansehen, das ist wohl richtig, solange wir in Israel bleiben. Aber gehen wir über die Grenze nach Palästina, da ist von Demokratie tatsächlich nicht mehr viel zu spüren, die ist dort nicht mehr vorhanden.
When you speak about separating army and politics,
das Militär und die Politik sind in Israel auch schon lange nicht mehr voneinander getrennt. Im Gegenteil, erst neulich haben die Siedler eingeladen zu einem, ja, Dankeschön-Abend. Also ich schätze, das ist sowas Ähnliches wie ein Thanksgiving. Jedenfalls haben sie, also diese rechten, ultrarechten Siedler, haben also diese Veranstaltung gemacht und luden dazu die hohen Tiere vom Militär ein. Und tatsächlich kamen auch alle und dachten sich überhaupt nichts dabei bei dieser Verbindung. Das war völlig das Normalste. Und das widerspricht eben dieser These, dass Armee und Politik eben trennbar seien. Es ist tatsächlich nicht so. Das Militär dient in diesem Fall den Rechten.
Especially on the field level, the colonel, the officers that are speaking there in the territories, they work together with the settlers. They speak with them and they
es ist auch so, dass die Offiziere in Palästina tatsächlich mit den Siedlern dort zusammenarbeiten und man kann davon ausgehen, dass die Generäle und alle auf einem höheren Level rechts sind.
Now about my friends that I have to give so many reasoning to. Finally, I'm doing my friends a favor. I'm trying to pull them, to help them to go out of the situation.
Zu dem Vorwurf, er würde seine Freunde da an der Front im Stich lassen, sagt er, er tut tatsächlich so einen Dienst an seinen Freunden, weil er ihnen hilft, aus dieser Situation herauszukommen. Und niemand, sagt er, der da eingesetzt wird in den Gebieten, möchte das. Es ist ein furchtbarer Job und auf diese Weise kann er ihnen tatsächlich einen Dienst erweisen und einen Gefallen tun, indem er verweigert.
About being the moral keeper of the army. Like I said, there are many situations where you anyway will not be moral.
Zum Thema Moral sagt er, dass da oft einfach nicht mehr entschieden werden kann, was ist Moral? Und er erzählt von einer Situation, wo er die Anordnung bekam, eine Basis zu bauen. Und sein Vorgesetzter befahl ihm, einen Bulldozer quasi vorzuschicken und palästinensische Häuser zu zerstören. Und er fühlte sich in einer wahnsinnigen Zwangslage, nämlich er musste für den Schutz seiner Soldaten da sein und dafür sorgen und auf der anderen Seite fremdes Eigentum zerstören, fremde Häuser zerstören. Er fühlte sich unberechtigt, das zu tun, das kaputt zu machen. Und er sagt, da kann man nicht mehr nach Moral fragen. Und ja, das ist in diesem Fall sinnlos.
Yeah, and about the military ethos, the Israeli army as being the army of the nation and so on, we are not in a war that was forced on Israel. Israel is in war of choice.
Zu der Tradition des Militärs in Israel sagt er, wir haben diesen Krieg nicht aufgezwungen bekommen. Israel führt diesen Krieg mit Absicht und es ist eine bewusste Wahl, dass Israel diesen Krieg führt.
So I decided to refuse and I decided not to come.
Also hat er sich entschieden, zu verweigern. Er bekam die Einberufung in die besetzten Gebiete, und zwar nach Kalkilia. Daraufhin informierte er seinen Vorgesetzten, dass er nicht kommen würde. Und nach dieser Zeit, wo er abgewartet hat, wurde er also vor Gericht gestellt, beim Militärgericht.
Military trial is not a real trial as you can imagine. It's more like a disciplinary act. It's more of a joke. You come and your commander says, you have anything to say, say it after. First, I want to...
Moment, langsam. Also, jetzt muss man sich das Militärgericht nicht unbedingt so vorstellen wie ein normales Gericht, sondern er sagt, das ist also mehr oder weniger wie ein Joke. Also ein Witz, nicht wirklich ernst zu nehmen. Why is it?
It's because there is no judge, there is no defense, there is no offense. It's you and your commander. Your commander tells you, I don't care what you have to say. I will trial you first and then we can speak.
Ah ja, okay. Es gibt weder einen Richter, noch gibt es einen Verteidiger, noch Staatsanwalt, sondern es gibt also tatsächlich nur den Angeklagten und den Commander, also den Befehlshaber. Der Befehlshaber sagt, ich werde jetzt urteilen und was du sagst, ist mir egal. und reden kann der hinterher.
Yeah, so in my case it was exactly like that. I got 28 days in prison and afterwards there's no point in speaking anymore.
Er wurde also zu 28 Tagen Gefängnis verurteilt und es war dann auch keine weder Gelegenheit noch Wille irgendwie zu reden.
So I had to spend this time in a military prison. A military prison is not it's not a civil prison. On one hand, it's not
Militärgefängnis ist nicht vergleichbar mit einem Zivilgefängnis auf der einen Seite, obwohl nicht ganz so schlimm. Aber es ist ein Gefängnis und er wurde da, also für einen Monat wurde ihm die Freiheit genommen, er wurde eingesperrt und er hat sich tatsächlich auch als Krimineller gefühlt. In der Zelle nebenan war also ein Drogenhändler und ja, er wurde damit zum Kriminellen gemacht.
So, the good thing is, when you know why you are there, that there is a good reason that you are sitting there.
Das Gute ist, dass mit dem Bewusstsein des guten Grundes, weswegen er dort war, ging dann auch die Zeit schneller rum und war nicht ganz so schrecklich.
When I left the prison, I was called quite quickly afterwards. I was called again.
Sobald er entlassen wurde, wurde er also sofort wieder zum Dienst in den besetzten Gebieten einberufen. Und
I came to an interview with a colonel. By that point, I didn't care so much for respect for military ranking. I was speaking.
Da hatte er ein Gespräch mit dem Oberst. Und bei diesem Gespräch missachtete er also sämtliche militärischen Ebenen und Ränge und trat also relativ harsch auf und vertrat seine Meinung und auf einmal landet das offensichtlich dann auch eben im Bewusstsein und daraufhin wurde er eben nicht mehr in den besetzten Gebieten eingesetzt, sondern er konnte seinen Militärdienst dann in Tel Aviv ableisten.
Yeah, and actually now they moved me to a new unit, and until today I was serving in a unit that fights against an attack.
Er wurde bis heute dann in eine Einheit versetzt, die Zivilbevölkerung vor einem chemischen Anschlag schützen soll. Und wie gesagt, da ist er heute noch.
And I have an agreement with my commander that I don't.
Und sie haben eine Vereinbarung getroffen mit seinem Befehlshaber, dass sie also nicht in den besetzten Gebieten eingesetzt werden, und damit ist das Problem gelöst.
In retrospective, it's for me it's always important to think what's the aspect of refusing.
Er stellt sich halt heute auch die Frage, was hat die Verweigerungsbewegung denn gebracht? Was können die erreichen und was tun sie eigentlich? Was haben sie für eine Wirkung?
For me it's clear that it has a very strong effect. The first thing is
eine ganz klare Auswirkung der Verweigerungsbewegung ist, dass der Regierung eine Grenze gesetzt wird. Die Regierung weiß ganz genau, wenn sie diesen ganzen Druck vor allem auf die Reservisten abgibt, dass diese dann reagieren und eben nicht mehr mitmachen.
You can see, for example, when the a response to the there was a period when there were lots of Air Force attacks inside the territory.
Ist klar ablesbar, zum Beispiel gab es eine Zeit, als es vor allem Luftwaffenangriffe gab auf die Palästinenser. Und daraufhin haben besonders viele Piloten, die eben genau diese Luftangriffe geflogen sind, diesen Verweigerungsbrief auch unterschrieben und verweigert.
Refusing has an effect on the army, on the thought of the army. You can see two examples for why it worked.
Auf das Militär selbst hat die Verweigerung eben auch Auswirkungen. Und das kann man vor allem an zwei Sachen sehen.
For example, the chief of staff, the former chief of staff, Moshe Levy admitted openly in an interview.
Dieser Moshe Levy, Generalstabschef, der musste zugeben, dass der Rückzug aus dem Libanon vor allem darauf zurückzuführen war, das war die Reaktion, dass also so eine Verweigerungswelle losging und viele Soldaten eben nicht mehr mitgemacht haben. Alleine deshalb hat Israel diesen Rückzug begonnen.
The other reason, the other effect is that the army tends now to use less reserved forces.
Und zum anderen ist das ablesbar, die Wirkung daran, dass die Israelis wollen überhaupt gar keine Reservisten mehr mittlerweile in den besetzten Gebieten einsetzen und versuchen, die da alle nach und nach rauszubekommen.
And I think that the next stage will be that the normal soldiers will refuse enough and then they will have to go out of the territories too.
Jetzt hofft er natürlich, dass die regulären Soldaten eben auch immer mehr verweigern und dass die dann auch aus den besetzten Gebieten abgezogen werden.
Yeah. And the last thing was that, of course, there was a very big public discussion about the subject in Israel, about the life of Palestinians.
Und ein ganz wichtiger Effekt war, dass eine große öffentliche Diskussion in Israel ausgelöst wurde, wo dann auch das Leben in Palästina diskutiert wurde, wo die Situation der dort Lebenden mal ans Tageslicht geholt wurde und das eben generell diskutiert wurde. Mm.
Thank you.
Yesh Gvul means there is a limit.
Yesh Gvul heißt wörtlich übersetzt, es gibt eine Grenze. Es ist doppeldeutig, weil man könnte es auch auf gut Mensa-Platt, könnte man es auch übersetzen, eben langs. Und diese Bewegung unterstützt die einzelnen Verweigerer.
And, the idea says that everybody has the right to keep his own limit, his own moral limit.
Die Idee dahinter ist, dass jeder Mensch das Recht darauf hat, seine moralischen Grenzen einzuhalten. Und wenn diese moralischen Grenzen durch den Militärdienst verletzt werden und diese Person dann eben verweigern möchte, dann kommt Yesh Gvul zur Unterstützung und ist eben da für die Menschen.
Yeah, the support is two aspects of support.
Of course ja, es gibt zwei Methoden der Unterstützung. Das eine ist natürlich die moralische Unterstützung, dass die Menschen nicht alleine gelassen werden damit, Stärke bekommen und es durchziehen. Das andere ist die finanzielle Unterstützung.
Ja, when somebody is going in Israel to prison, the army will not pay him. So lots of people will not refuse just because of the reason that they won't have anything to live from in that month. So,
die Verweigerer bekommen natürlich keinen Sold mehr von der israelischen Armee und viele verweigern eben genau aus wirtschaftlichen Gründen den auch nicht. Und Yesh Gvul versucht, die Leute finanziell zu unterstützen, damit sie dann eben auch verweigern und nicht vom Militär abhängig sind.
So, if anybody is interested to help, there are two ways.
Es gibt also auch für Menschen, die sich dafür interessieren, zwei Wege, Yesh Gvul zu unterstützen. Und das eine ist natürlich der moralische Aspekt, Briefe zu schreiben an Verweigerer, die im Gefängnis sitzen und sich über jeden Kontakt nach außen freuen und darüber freuen, wenn sie aus aller Welt gesagt bekommen, dass sie unterstützt werden.
And besides, there is the financial help that the organizations of course need. And if anybody thinks that he can support that, this can also be done.
Und dann ist natürlich die finanzielle Hilfe, die benötigt wird, dringend benötigt wird. Und wenn jemand meint, da was tun zu können, jeder Cent wird dankend entgegengenommen.
That's it.
Vielen Dank. Friederikes Widersprüche. Politische Randbemerkungen zu aktuellen Themen, gesprochen von Ursula Löw und Klaus Hecker.
Friederike, wieso kennen die Ärzte in Afghanistan keine Grenzen?
Was ist denn das wieder für ein Unsinn, Anton?
Das steht in der Zeitung. Hier, Ärzte ohne Grenzen verlassen Afghanistan.
Aber Anton, das ist eine Hilfsorganisation. Ärzte ohne Grenzen, die überall in der Welt helfen, wo es nötig ist.
Wieso verlassen die Afghanistan?
Weil das Land nicht sicher ist. Erst vor kurzem kamen 6 ihrer Mitarbeiter bei einem Anschlag ums Leben.
Aber Ärzte werden doch von allen Parteien gebraucht.
Die US-Luftwaffe hatte ohne Rücksprache mit den Ärzten ohne Grenzen Flugblätter abgeworfen, auf denen steht, dass ärztliche Hilfe nur noch der erhalte, der Informationen über die Taliban geben könne.
Das ist ja unerhört. Und im Kosovo, sind sich da die Parteien wenigstens einig?
Nein, dort bestimmen eigentlich die Besatzungstruppen. Und jetzt verstärken die sogar ihre Truppen um fast 2000 Mann. Angeblich sollen sie nach den Wahlen wieder abrücken.
Na, wenn die Mann nicht bleiben.
Ich bezweifle sehr, dass Militär den Frieden bringt. Schließlich sind die Feindschaften der Serben und der Albaner nach mehreren Jahren Besatzung immer noch vorhanden.
Aber die Regierungsmacht im Kosovo liegt doch gar nicht bei den Truppen. Sie liegt in den Händen der UN.
Richtig. Aber das Übergangsparlament hat nur ganz wenige Kompetenzen. Da fühlt sich jeder wie in einem besetzten Land. Und die Wut entlädt sich gegen alle, die angeblich verhindern, dass sich dieser Zustand ändert.
Hängt denn der Kosovo noch an Serbien, an Belgrad?
Theoretisch schon, aber praktisch nicht. Für Belgrad ist Kosovo ein Teil des serbischen Staates. Sie empfehlen zum Beispiel ihren Landsleuten, an der Wahl im Oktober nicht teilzunehmen. Trotzdem, es gibt kleine Schritte. In Pristina hat sich eine Gruppe mit der Kommunalreform befasst. Einige Male haben sogar Kosovo-Serben teilgenommen.
Besser reden als schießen, wie es im Irak ja wohl noch täglich passiert.
Du hast recht. Und die Nachrichten aus dem Irak sind nicht nur Nachrichten der Medien im Sommerloch.
Sommerloch, wo liegt das denn? Kann man dort Urlaub machen?
Anton, Sommerloch, das ist die Zeit, wo viele Politiker in Urlaub sind und daher nur wenig wichtige Nachrichten entstehen. Da sind die Medien geneigt, auch unwichtige Sachen groß aufzubauschen.
Und im Irak ist das nicht der Fall?
Nein, dort finden an vielen Stellen noch Kämpfe statt. Die Amerikaner beschießen sogar die heiligen Stätten der Iraker. Täglich gibt es Verwundete und Tote. Manche Experten sagen schon, dass der Kampf um den Irak bereits verloren ist und der Irak in eine nicht-demokratische Zukunft geht.
Ein demokratischer Irak, das war doch das Ziel der Amerikaner.
Ja, aber sie haben wohl zu sehr auf militärische Gewalt gesetzt, zum Beispiel in Fallujah. Für die Übergabe der Stadt war vereinbart, dass in der Stadt keine amerikanischen Truppen stationiert werden. Und gleich danach besetzten die Amerikaner einige Gebäude in der Stadt und richteten ihr Hauptquartier ein.
Da haben sich die Bewohner sicher gewehrt.
Ja, und bis heute sind viele noch so verärgert und wütend, dass sie zur Waffe greifen.
Und da gibt es keine Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis herauszukommen?
Doch, aber das ist mühsam. Die amerikanischen Offiziere müssen mit Geduld mit den irakischen Dorfältesten oder den lokalen Religionsführern sprechen, deren Vorschläge anhören, selbst Vorschläge machen und ja nicht mit Befehlen ihren Willen durchsetzen. Das haben sie aber nie gelernt. Ihr Handwerk beruht ja auf Gewalt.
Dafür wären Friedensfachkräfte besser geeignet.
Kannst du dir vorstellen, dass der Reservist, der auf die Misshandlungen durch amerikanische Aufseher hingewiesen hatte, dass der in den USA versteckt werden musste, weil er sonst von Landsleuten umgebracht worden wäre? Seine Schwägerin sagte in einem Interview, dass er zu Hause ein toter Mann gewesen sei. Er würde eine Zielscheibe auf der Stirn tragen.
Du hast recht, überall Gewalt. Der Franz hat übrigens gesagt, dass in den USA damit gedroht wird, den ganzen arabischen Raum und auch halb Asien total zu zerstören.
Aber Anton, ich traue den USA ja viel alles Mögliche zu, Aber das glaube ich dir nicht.
Doch, hat der Franz gesagt. Frag ihn doch selber.
Das werde ich auch gleich tun. Hallo Franz. Der Anton erzählt mir, dass die USA fast die ganze Welt zerstören wollen. Hättest du gesagt? Was? Es gibt einen Vorschlag von einem CIA-Mann? Ach, jetzt weiß ich. Du meinst das Buch von diesem Michael Scheuer? Ja, das ist ein schlimmes Buch. Hat aber auch interessante Details. Okay, ciao.
Und was steht nun in diesem Buch?
Michael Scheuer, ein erfahrener CIA-Mann, hat sich seit Jahren mit Osama bin Laden befasst. Scheuer sagt nun, dass die USA im Begriff seien, den Krieg gegen den Terrorismus zu verlieren. Bin Laden sei nicht auf der Flucht, sondern plane seine Aktivitäten realistisch und mit großer Umsicht.
Da wäre ja nun ein Ziel des Afghanistan-Krieges vollkommen daneben gegangen. Und was plant er?
Seine Ziele seien klar. Keine US-Unterstützung Israels und die Vernichtung dieses Staates. Abzug aller westlichen Truppen von der arabischen Halbinsel und aus islamischen Ländern. Keine westliche Unterstützung bei der Unterdrückung von Muslimen in Russland, China und Indien. Kein Schutz von repressiven Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien und Jordanien. Bewahrung der muslimischen Ölquellen bzw. Verkauf des Öls zu hohen Preisen.
Eine lange Liste. Aber mir fällt auf, dass keines der Ziele das westliche Wirtschaftssystem berührt. Wir können also leben, wie wir wollen, solange wir nicht den anderen Völkern zu nahe kommen.
So ungefähr. Natürlich würde das sehr viel teurere Erdöl unser Wirtschaftswachstum beeinflussen.
Geh, Friederike, du bist doch auch der Meinung, dass wir nicht ewig mit auf Kosten der folgenden Generationen leben können.
Natürlich bin ich das. Aber die Zukunft sieht trotzdem recht finster aus. Der Westen wird weiterhin den arabischen Ländern ins Handwerk pfuschen. Und der Krieg gegen den Terror geht weiter. Nach Scheuer soll Bin Laden einen ganz großen Schlag gegen die USA planen. Mit Atombomben und mit biologischen und chemischen Waffen. Daraus schließt er, dass die USA genau das Gleiche gegen die arabischen und anderen muslimischen Länder durchführen sollten. Zerstörung der Infrastruktur.
Da sind wohl Straßen, Eisenbahnen, Anlagen zur Bewässerung und so weiter.
Richtig, Anton. Also die Zerstörung der Infrastruktur mit vielen, vielen Opfern, auch unter der Zivilbevölkerung.
Das wäre doch auch Terrorismus. Im Übrigen verstößt es gegen die Charta der Vereinten Nationen.
Na, die interessiert die USA ja schon lange nicht mehr. Bush hat gesagt, dass er Vereinbarungen jeder Art ignorieren will, wenn es für die Sicherheit der USA notwendig ist.
Na, hoffentlich wird der nicht wiedergewählt.
Denke ich auch. Das wäre für die USA und die ganze Welt besser.
Was gibt es denn Neues aus dem Wahlkampf zu berichten? Ich weiß nur ABB, alles außer Bush, sagen viele Amerikaner. Hast du neulich gesagt?
Nein, da ist es noch gar nicht klar, wer nun wirklich gewählt wird. Alle Umfragen sprechen von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten. Da sind natürlich viele Kaffeesatzleser in den USA aufgetreten, die Vorhersagen machen.
Und wie macht man das in Kaffeesatzlesen? Bei mir steht da nie was geschrieben.
Na, Anton, das ist nur so eine Redensart. Wenn Leute keine rechten Informationen haben und eben doch etwas sagen. Und so ist das eben, wenn alle Umfragen etwa die gleichen Ergebnisse haben. Da wird verglichen, wer vorher unter welchen Umständen Präsident wurde, so Dinge wie Arbeitslosigkeit, die Reihenfolge der Präsidenten. Es fehlt nur noch, dass sie auch die Körpergröße von Bush mit der von anderen Präsidenten vergleichen.
Also kein neuer Kaffeesatz im Wahlkampf der USA. Ich habe gehört, dass die Amis endlich das machen, weil seit langem viele von ihnen verlangen. Ami, go home.
Dass die Amerikaner einen Teil ihrer Truppen abziehen wollen, das stimmt. Als Teil einer größeren Umgruppierung weltweit. Es wird zwar weniger Soldaten und weniger Stützpunkte geben, dafür kommen aber Einheiten mit den modernsten Panzerfahrzeugen, die Amerika besitzt. Sie heißen Stryker.
Da, wo Stützpunkte dicht gemacht werden, da werden sicher auch deutsche Arbeitnehmer der US-Truppen arbeitslos.
Klar, aber wenn wir das Militär abschaffen, dann muss auch für diese Menschen eine vernünftige Lösung gefunden werden. Genau wie für die anderen 4,5 Millionen Arbeitslose.
Und was soll diese große Umgruppierung?
Generell geht die Tendenz zu kleineren, beweglichen Einheiten, die aber eine hohe Feuerkraft besitzen. Das Besondere daran ist, dass jede Einheit, also zum Beispiel jedes Panzerfahrzeug, mit einem elektronischen System ausgerüstet ist. Damit können Informationen und auch Befehle in Sekundenschnelle ausgetauscht werden und das nicht nur zwischen den Fahrzeugen der jeweiligen Einheit, sondern auch mit anderen Einheiten, einschließlich Marine und Luftwaffe.
Das kann ich mir vorstellen, so eine Art Internet und E-Mail für die Kriegsführung. Da kannst du auch Briefe, Notizen und so weiter in Sekundenschnelle an einen oder viele Empfänger schicken.
Bloß, dass es beim Militär um Leben und Tod geht.
Und billig wird das auch nicht gerade sein.
Leider wird für das Militär auch Geld ausgegeben, wenn eigentlich keins da ist. Deswegen sage ich ja immer, Militär gehört abgeschafft.
Pacifismus, das antimilitaristische Magazin der Medieninitiative Radio Wehr.
Von der Wiesbadener und der Mainzer Gruppe der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner und Kriegsdienstgegnerinnen und von der Friedensinitiative Mainz.